SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Ein grundlegend reformiertes Sozialstaatssystem. Das wäre doch mal was, wenn sich vielleicht sogar wirklich was zum Positiven verändern würde. So eine Reform schlägt zumindest die von der Regierung eingesetzte Sozialstaatskommission vor. Was genau im Entwurf drinsteht, fasst Dagmar Pepping zusammen.
Die neue Grundsicherung, die das bisherige Bürgergeld ablösen soll, wird mit dem Wohngeld und dem Kinderzuschlag zu einer Hilfe vereint. In diesem neuen System soll es klare Zuständigkeiten geben. Um erwerbsfähige Leistungsbezieher kümmern sich die Jobcenter. Die Sozialämter der Kommunen kümmern sich um Personen, die nicht erwerbsfähig sind. Aus bislang 4 Behörden würden dadurch 2, heißt es. Ebenfalls vorgeschlagen, schnellere, einfachere Prozesse beim Kinder- und Elterngeld. Außerdem empfiehlt die Kommission stärkere Anreize, die Arbeitszeit auszuweiten. Das soziale Schutzniveau der Bürger soll durch die Reformvorschläge der Kommission ausdrücklich nicht verändert werden.
In Hamburg ist der sogenannte Nordseegipfel zu Ende gegangen. Dabei hatten sich die Länder getroffen, die an der Nordsee grenzen, um über die Energiegewinnung auf See zu sprechen. Benjamin Großkopf mit einer Bilanz.
Die Nordsee soll nun zum, Zitat, weltgrößten Drehkreuz für saubere Energie werden. Gastgeber und Kanzler Friedrich Merz versprach anschließend, dass die Energieversorgung durch die Beschlüsse von Hamburg sicherer, kostengünstiger und integrierter werde. Eine ganze Reihe von Abkommen und Erklärungen haben die Gipfelteilnehmer unterzeichnet, unter anderem einen Investitionspakt mit der Wirtschaft und die grenzüberschreitende Vernetzung, die Strom aus Windkraft dahin bringen soll, wo er gebraucht wird. Umweltverbände fürchten enorme Veränderungen des Ökosystems Nordsee.
In Frankreich rückt ein Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige näher. Die französische Nationalversammlung hat am Abend für ein entsprechendes Gesetz gestimmt. Julia Buchmeier aus der Nachrichtenredaktion mit mehr Infos.
Der Gesetzentwurf geht jetzt für weitere Beratungen an den Senat, bevor es dann eine Schlussabstimmung im Unterhaus geben wird. Präsident Macron will das Verbot bis zum Start des neuen Schuljahres im September umsetzen. Das Gesetz würde Plattformen verpflichten, den Zugang für junge Teenager durch Altersüberprüfungen zu blockieren. Außerdem soll das bestehende Verbot von Smartphones in Grund- und Mittelschulen auf Gymnasien ausgeweitet werden. In Frankreich gibt es eine große politische und öffentliche Unterstützung für ein Social-Media-Verbot bei Minderjährigen. Vorbild ist Australien. Dort gibt es seit Dezember das weltweit erste Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige.
Nach den tödlichen Schüssen in Minneapolis gibt es erste Anzeichen, dass sich die Situation ganz leicht entspannen könnte. Nach einem Telefonat mit US-Präsident Trump hat der Bürgermeister von Minneapolis den Abzug erster Mitarbeiter der umstrittenen Sicherheitskräfte des Bundes angekündigt. Darunter soll auch Grenzschutzeinsatzleiter Bovino sein. Vorher hatte es im ganzen Bundesstaat Minnesota Proteste gegen die Einsätze gegeben, nachdem ein Mitglied der Einwanderungsbehörde ICE und ein Grenzschutzpolizist 2 Passanten erschossen hatten. Im Zusammenhang mit dem Wintersturm hat es in den USA weitere Tote gegeben. Verschiedene Behörden melden, dass mindestens 29 Menschen gestorben sind. Inzwischen ist der Sturm zwar abgezogen, die Folgen sind aber immer noch deutlich zu spüren, berichtet Carsten Kühntop in den USA.
Von Arkansas im Süden bis hoch nach Neuengland stecken die USA unter einer dicken Schneedecke bei Temperaturen von deutlich unter 0 Grad. In großen Teilen des Landes kam der Straßenverkehr zum Erliegen. Tausende Flüge wurden gestrichen, gestern fast jeder 5. Vielerorts fiel die Schule aus. Am Abend waren noch immer mehr als 670.000 Haushalte ohne Strom. Besonders große Probleme machte gefrierender Regen. Unter dem Gewicht des Eises rissen Stromleitungen und knickten Bäume um. Die wirtschaftlichen Folgen des Unwetters werden auf deutlich über 100 Milliarden Dollar geschätzt. Zeitweise galten für fast 200 Millionen Amerikaner Unwetterwarnungen.
Hier bei uns hat es zwar keinen vergleichbaren Wintersturm gegeben, die Jahreszeit bringt aber auch hier ein paar Probleme. Viele Straßen in Rheinland-Pfalz sind zum Beispiel in diesem Winter bereits jetzt durch den häufigen Wechsel von Frost und Tau stark beschädigt. Das haben Recherchen des SWR ergeben. Sebastian Barth mit Einzelheiten.
Vor allem im Norden von Rheinland-Pfalz sind die Schäden am größten, beispielsweise im Raum Trier oder dem Westerwald, wo nach häufigem Schneefall der marode Asphalt zusätzlich von Schneepflügen beschädigt wurde. Weiter südlich sind die Schäden geringer, auch wenn Bad Kreuznach stärker betroffen ist als Städte wie Mainz oder Ludwigshafen. Auf Autobahnen gibt es ebenfalls Problemstrecken, etwa entlang der A6 bei Kaiserslautern, sowie Abschnitte der A61 bei Bobhardt oder Laudert. Vor allem ältere, bereits geflickte Straßen gehen schneller kaputt, Wasser dringt durch Risse ein und der Frost lässt die Asphaltschichten platzen. Ob die Schäden größer sind als in den Vorjahren, lässt sich noch nicht sagen, da der Winter noch andauert. Derzeit gelten sie als vergleichbar.
Auf einem Firmengelände in Mainz-Mombach haben Bauarbeiter eine Weltkriegsbombe gefunden. Wie die Feuerwehr am Abend mitgeteilt hat, kann der Sprengkörper vorerst nicht entschärft werden. Die Bombe sei stark beschädigt. Experten beraten heute vor Ort, wie sie vorgehen wollen. Das betroffene Gebiet in der Nähe des Mainzer Industriehafens ist abgesperrt. Die Audi-Entwicklungstochter PSW schließt ihren Standort in Neckarsulm. Rund 100 Menschen verlieren ihren Job, das bestätigte ein Sprecher der IG Metall Heilbronn-Neckarsulm. SWR-Reporter Luca Bauer fasst zusammen.
Bis zuletzt hatten Beschäftigte und Gewerkschaft um den Erhalt des Standorts gekämpft. Erst vor rund 2 Wochen hatten die Mitarbeiter nochmal gegen die geplante Schließung protestiert, letztlich ohne Erfolg. Wann genau der Standort geschlossen wird, ist noch nicht bekannt. Sicher ist, dass es für die Beschäftigten eine Abfindung gibt oder sie den Standort wechseln können. Denn der Hauptsitz in der Nähe von Ingolstadt bleibt erhalten. PSW entwickelt Konzepte für den Fahrzeugbau und ist maßgeblich an der Autoentwicklung bei Audi beteiligt.
Das Olympische Feuer ist 1,5 Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele im italienischen Cortina d'Ampezzo angekommen. Die Fackel traf auf den Tag genau 70 Jahre nach Beginn der ersten Winterspiele in der Gemeinde ein. Der Ort war bereits 1956 Olympia-Austragungsort. Die Winterspiele in diesem Jahr richtet Cortina gemeinsam mit Mailand aus. Dort wird das Olympische Feuer am 5. Februar erwartet, einen Tag vor Beginn der Spiele. Die deutsche Handballnationalmannschaft der Männer hat den vorzeitigen Einzug ins EM-Halbfinale verpasst. Das Team hat 26-31 gegen Gastgeber Dänemark verloren. Kann passieren, meinte danach auch Spieler Johannes Goller.
Es ist natürlich auch kein Weltuntergang, dass wir hier gegen Dänemark verlieren. Alles in allem war das, wenn man auf die letzten Auftritte gegen Dänemark guckt, sicherlich mit die beste Leistung. Und wir haben sicherlich verloren, aber trotzdem können wir mit erhobenen Hauptes hier rausgehen und wissen, dass wir jetzt in 2 Tagen das Finale gegen Frankreich haben.
Ja, morgen dann am Mittwoch reicht Deutschland gegen Frankreich ein Unentschieden, um ins Halbfinale einzuziehen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute Morgen geht es erstmal trocken und mit ein bisschen Sonne in den Tag. Vor allem im nördlichen Baden-Württemberg und südlich der Alp lockert es zeitweise auch ganz schön auf. Ab Mittag zieht dann von Westen her aber wieder neuer Regen auf. 0 Grad gibt es heute höchstens in Ulm und in Leutkirch und bis zu 7 Grad werden es in Bad Krozingen und in Neuenburg am Rhein.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Krankenlager in vielen Familien, Massenandrang in den Hausarztpraxen, täglich neue Krankmeldungen in vielen Kitas, Behörden und Unternehmen. Die Grippesaison ist im Gange. Die ganze Woche über ist das Thema unserer Serie hier in SWR aktuell. Heute wollen wir mal auf die Arbeitswelt gucken und wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit diesen Krankheitswellen umgehen können. Darüber habe ich mit Stefanie Voss gesprochen. Sie ist Kommunikationsexpertin und Unternehmenscoach. Frau Voss, die Büros sind in diesen Zeiten ziemlich ausgedünnt, weil die halbe Mannschaft krank im Bett liegt. Wie können Führungskräfte es denn so managen, dass der Laden trotzdem irgendwie weiterläuft?
Also zunächst mal muss man akut natürlich als Führungskraft neu priorisieren. Sprich, wenn ich weniger Arbeitskraft zur Verfügung habe, weniger Menschen da sind, muss ich natürlich überlegen, was kann liegen bleiben und was muss trotzdem auf jeden Fall erledigt werden. Und dieses neue Priorisieren, das bedingt natürlich, dass ich alle die, die dann vielleicht länger auf ihre Produkte oder auf ihre Dienstleistungen warten müssen, dass ich die informiere, was geht und was geht nicht. Und das Handeln sollte sich natürlich immer daran orientieren, so viel Schaden wie möglich von der Organisation abzuwenden. Mittelfristig oder langfristig muss ich mir natürlich mal angucken, gibt es Prozesse oder Strukturen in meiner Organisation, die halt diesen Krankheitsstand auf irgendeine Art und Weise befördern. Und dann muss ich mich natürlich mal damit auseinandersetzen. Es kann aber auch durchaus sein, dass es einfach individuelle Gründe gibt, die bei den Mitarbeitenden liegen, die eben dazu führen, dass jetzt gerade so viele Leute krank sind.
Oft ist es ja dann leider so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gesund sind, mehr arbeiten müssen oder auch Überstunden machen müssen. Lässt sich das denn im Team in irgendeiner Form gerecht gestalten oder geht da gar keine Gerechtigkeit?
Also Gerechtigkeit und Fairness in der Verteilung der Arbeitslast ist ja ein Dauerthema. Nicht nur in Krankheitssituationen, sondern auch sonst. Und ehrlich gesagt ist es einfach unglaublich schwierig, in diese ja komplexe Frage irgendwie eine gewisse Klarheit reinzubringen. Es gibt Jobs und Bereiche, wo ich das gehaltlich regeln kann. Also zum Beispiel, wenn jemand weniger arbeitet oder mehr krank ist, bekommt er auch weniger Gehalt. Das ist natürlich bei allen Menschen so, die auf Stundenbasis bezahlt werden. Und natürlich kann ich auch Überstunden exportieren. extra bezahlen, beziehungsweise ich kann ja auch außerhalb von so einer stündlichen Bezahlung oder Zeitbezahlung, kann ich natürlich auch mal jemanden einen extra Bonus geben, der sich ganz besonders ins Zeug gehangen hat. Bei diesen klassischen Bürotätigkeiten oder in der Arztpraxis oder, ist es wahnsinnig schwierig, sowas wie Fairness wirklich klar und eindeutig umzusetzen. Das muss man realistisch sehen, das geht praktisch gar nicht.
Jetzt gibt es ja in vielen Betrieben auch Menschen, die sich auch mit laufender Nase, mit Magen-Darm-Virus oder Fieber zur Arbeit schleppen und dann möglicherweise alle anderen auch noch anstecken. Wie kann man diesen Kolleginnen und Kollegen diplomatisch klar machen, dass sie doch vielleicht besser zu Hause bleiben sollten?
Ja, mit der Diplomatie ist das so eine Sache. Ich bin da eine Freundin der Klartextkommunikation und nicht unbedingt der Diplomatie. Führungskräfte haben letztendlich eine Vorbildfunktion. Wenn ich als Chefin oder Chef mich mit 39 Grad Fieber ins Büro schleppe, dann werden die Menschen um mich herum das beobachten und werden sich dadurch in irgendeiner Art und Weise animiert fühlen. Also, Führungskräfte sollten Vorbilder sein, sollten, wenn sie wirklich nur einen Schnupfen haben, auf jeden Fall arbeiten, aber wenn sie wirklich krank sind, auf jeden Fall zu Hause bleiben und das auch von ihren Mitarbeitenden einfordern. Und da hilft wirklich die Klartextkommunikation. Eine Führungskraft sollte die Rahmenbedingungen setzen und auch klar kommunizieren, dass einfach auch jeder und jede weiß, wo dran ist.
Das sagt Stefanie Voss, sie ist Kommunikationsexpertin und Unternehmenscoach in unserer Serie.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Heute, vor 81 Jahren, wurden die Insassen des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau von der Roten Armee befreit. Deswegen gilt der 27. Januar als internationaler Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Dazu gibt es heute, wie jedes Jahr, eine Gedenkstunde im Bundestag. Aber auch der Rheinland-Pfälzische Landtag erinnert heute an den Holocaust. Matthias Zahn.
In diesem Jahr soll bei der Gedenksitzung zum ersten Mal besonders an weibliche Verfolgte und ihre Erfahrungen erinnert werden. Auf der Landtags-Homepage heißt es, Frauen und Mädchen seien noch immer häufig übersehene Opfer der NS-Diktatur. Auch das Frauenstraflager Flussbach bei Wittlich sei lange Zeit vergessen gewesen. Die Gedenkrede hält die ehemalige Leiterin der Gedenkstätte des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück, Insa Eschebach. Der SWR überträgt die Gedenksitzung des Landtags ab 11 Uhr im Fernsehen und online.
Auch der Baden-Württembergische Landtag veranstaltet eine Gedenkveranstaltung. Diesmal liegt der Schwerpunkt der Veranstaltung auf dem Gedenken an die Volksgruppe der Jenischen. In Herbolzheim-Tutschfelden erinnern die Abgeordneten an die 14-köpfige Familie Spindler, die im März 1943 deportiert wurde. Der Karlsruher Gemeinderat entscheidet heute über ein geplantes Sparpaket im Nahverkehr der Stadt. Vom Ursprungskonzept mit möglichen Kürzungen bei Bus und Tram ist nach 1,5 Jahren wenig übrig. SWR-Reporterin Rebecca Plies.
Das Defizit der Verkehrsbetriebe Karlsruhe wird für dieses Jahr auf etwa 117 Millionen Euro geschätzt. Seit 2024 wird hinter verschlossenen Türen an einem Sparkonzept gearbeitet, mit teils drastischen Auswirkungen auf den Bus- und Bahnverkehr. Entscheidungen darüber wurden immer wieder vertagt, weil eine Mehrheit der Stadträte die Pläne ablehnte. Unter anderem längere Wartezeiten beim Bahnverkehr innerhalb der Stadt am Wochenende und in Randzeiten stoßen auf Widerstand. 20 Millionen Euro wollte man ursprünglich einsparen. Zuletzt lag die Sparsumme bei noch 5 Millionen. Nach SWR-Informationen wurde bis zuletzt nachverhandelt. Das Sparergebnis könnte nach der Abstimmung im Gemeinderat noch geringer ausfallen.
Heute kommen Ärztevertreter, Digitalverbände, Patientenvertreter und andere mit Gesundheitsministerin Waken zusammen, um darüber zu sprechen, wie eine Reform der ärztlichen Primärversorgung aussehen könnte. Die Reformpläne zielen darauf ab, die Hausärztin oder den Hausarzt künftig zur ersten Anlaufstelle bei gesundheitlichen Problemen zu machen. Mehr von Birte Sönnigsen.
Das bedeutet, alle Kassenpatientinnen und Patienten sollen nicht mehr einfach so zu jedem Facharzt gehen können wie bisher. Da ist es ja so, ich habe zum Beispiel Rückenschmerzen, also mache ich mir einen Termin beim Orthopäden. Und genau das soll so nicht mehr möglich sein, sondern ich soll immer erstmal Kontakt mit dem Hausarzt oder der Hausärztin oder dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst aufnehmen. Und die schauen dann, brauche ich den Facharzttermin wirklich? Und wenn ja, dann soll ich den aber schneller vermittelt bekommen. Wer sich dann nicht daran hält und einfach so weiter direkt beim Facharzt anruft, der könnte dann mit einer Art Gebühr bestraft werden oder schlechter Termine bekommen. Ziel des Ganzen ist es eben, die Patienten besser durchs Gesundheitssystem zu steuern, dafür zu sorgen, dass sie auch bei den Ärzten landen, wo sie wirklich hin müssen. Und es geht darum, unnötige doppelte Arztbesuche zu vermeiden. Dadurch sollen Wartezeiten für alle kürzer werden. Und einige versprechen sich davon auch, dass die Kosten sinken.
Die Elefanten in der Stuttgarter Wilhelma bekommen ein neues Gelände. Heute ist Spatenstich für die sogenannte Elefantenwelt im Zoologisch-Botanischen Garten. Das ermöglicht auch neue Haltungsformen. Fabian Ziehe mit den Details.
Schon lange ist die neue Attraktion angekündigt. Nun kann sie Form annehmen. In den kommenden Monaten soll am hintersten obersten Zipfel der Wilhelma die Elefantenwelt entstehen. Auf rund 1,5 Hektar sollen dort künftig asiatische Elefanten artgerechter gehalten werden, mit mehr Sozialkontakt untereinander und nicht mehr fixiert auf die Tierpflegekräfte. Muttertiere samt Nachwuchs sollen dort ebenso Platz finden wie Bullen und Jungtiere. Die Elefantenwelt soll dabei künftig auch die Abwärme des Rosensteintunnels nutzen. Angepeilter Fertigstellungstermin ist Anfang 2030.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Lautstärke, Schlagzeilenpotenzial, eine interessierte Öffentlichkeit, das sind wichtige Währungen in der Berliner Aufmerksamkeitsökonomie. Eine Gesprächseinladung der Hilfsorganisation CARE heute ist vor diesem Hintergrund bemerkenswert. Sie will über Themen sprechen, über die noch niemand spricht. Gedanken dazu von Hauptstadtkorrespondent Chris Berdrow.
Es ist keine kleine Gruppe von Menschen, die sagt oder zumindest manchmal denkt, ich habe genug von Schlagzeilen über Krisen. Bitte nicht noch mehr Berichte, die von Not und Elend handeln. Ukraine-Krieg, Gaza-Zerstörung, Trump-Furor, es reicht mit dem Negativ-Overload. Und es ist ja nicht so, dass man das gar nicht verstünde. CARE hat nun gemacht, was den Schlagzeilengeplagten nie einfiele, nämlich 5 Millionen Online-Artikel ausgewertet und humanitäre Notlagen benannt, die wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten, die im vergangenen Jahr keine Schlagzeilen gemacht haben. Welche genau das sind, stellt die Organisation heute vor. Ich finde, das ist anstrengend und schmerzhaft, aber dieser Ansatz verdient Lob. Und die Hinweise sind wertvoll. Internationale Aufmerksamkeit ist oft ungerecht verteilt. Leidtragende von humanitären Krisen brauchen aber genau das, unsere Aufmerksamkeit, ganz unabhängig von Schlagzeilen.
Gedanken von Berlin-Korrespondent Chris Berdrow.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.